SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. WhatsApp ist ein Instant-Messaging-Dienst. Damit kann man einzelnen Menschen oder auch in einer Gruppe Textnachrichten schicken, Videos teilen oder kleine Sprachnachrichten aufsprechen. Für Jugendliche ist es das Kommunikationsmittel überhaupt. Keine Theatergruppe, kein Fußballverein und vor allem keine Schulklasse ohne WhatsApp-Gruppe. Aber in diesen Chats geht es oft gar nicht so harmlos zu. Da wird beleidigt und mit Gewalt gedroht. Videos werden rumgeschickt mit rassistischen, antisemitischen, sogar kinderpornografischen Inhalten. Und Eltern und Lehrer stehen oft hilflos daneben, weil sie keine Ahnung von oder keinen Einblick in diese Chats haben. Darüber wollen wir heute Abend sprechen mit dem Medienpädagogen Gregory Grund. Er ist Teil des Teams von Digitale Helden. Die mehrfach ausgezeichnete Organisation hilft Schulen und Familien, digitale Kommunikation bewusst und kompetent zu nutzen. Schönen guten Abend, Herr Grund.
Einen wunderschönen guten Abend.
In 3 Wochen ist Weihnachten und viele Kinder wünschen sich ein Smartphone. Was würden Sie Eltern raten? Dem Wunsch nachkommen oder nicht?
Na, das müssen Eltern erstmal anhand der Reife und der Verantwortungsfähigkeit des Kindes entscheiden. Wenn die Entscheidung positiv ausfällt, dann wäre meine Empfehlung für die Familie, gemeinsam schon mal ein paar Absprachen zu treffen für die neue Zeit, wenn es das neue Familienmitglied Smartphone gibt. Wie ist das mit den Nutzungszeiten? Wann benutzen wir das auch? Ist das beim Essen in Ordnung, ein Instagram-Bild zu machen? Wie ist das auch mit dem Smartphone? Darf ich das mit ins Bett nehmen? Wer darf entscheiden, welche Apps darauf installiert werden und ob man auch Geld, Taschengeld investiert in solche Apps? Wer kümmert sich denn darum, dass auf meinem Handy nicht zu viele schockierende Inhalte vielleicht auftauchen? Das sind alles Fragen, die sollten Eltern gemeinsam mit dem Kind besprechen. Am besten auch nicht nur von oben nach unten im Sinne von, dass die Eltern dem Kind Regeln auferlegen, sondern im Idealfall, dass das ein Aushandlungsprozess ist, wo auch die Eltern selbst eigene Spielregeln akzeptieren für ihre Nutzung, weil das unterschätzt ganz viele Eltern. Selbst wenn wir uns nicht als die obersten Kompetenzträger sehen, sind wir immer noch die prägendsten Vorbilder, was das Mediennutzungsverhalten für Kinder und Jugendliche angeht. Und da macht es Sinn, auch auf die Kinder zu hören, was die sich denn von den Eltern wünschen. Wir hören da ganz oft, ja, ich sehe Papa morgens nie, er sitzt zwar am Frühstückstisch, aber sein Gesicht ist komplett verdeckt von seinem Tablet, ne? Und da gibt es auch bestimmt ein paar Rückmeldungen, die Kinder geben können.
Also einfach nur in die Hand drücken, das Smartphone, und mal abwarten, was dann passiert, ist keine gute Idee.
Ja, wenn man Lust auf eine Katastrophe hat, gerne. Wir vergleichen das so ein bisschen wie ein vollgetanktes Auto, was man dann seinem Kind in die Hand drückt ohne Fahrschule.
Was Elternpädagogen, aber auch die Schüler selbst wissen müssen, um medienkompetent und verantwortungsvoll mit der digitalen Kommunikation umzugehen, das werden wir im Laufe dieser Sendung klären. Ende Oktober hat das Bundeskriminalamt Razzien in 11 Bundesländern durchgeführt. In den durchsuchten Wohnungen wurden Handys, Computer und Tablets beschlagnahmt, aber die Besitzer waren Jugendliche. Sie hatten über soziale Netzwerke wie WhatsApp Kinderpornografie verbreitet. Der jüngste Verdächtige ist 14 Jahre alt. Das ist kein Einzelfall. Das Bundeskriminalamt warnt, dass immer häufiger Kinder und Jugendliche illegales Material über den Klassenchat verbreiten. Der Medienpädagoge Gregory Grund ist heute Abend mein Gast. Herr Grund, stimmt die Warnung des BKA mit Ihren Erfahrungen in den Schulen überein? Nimmt es zu?
Ob es zunimmt, das kann ich nicht genau beurteilen. Ich habe eher den Eindruck, als gibt es eine gesteigerte Sensibilität, auch hinzuschauen, was passiert denn in diesen Klassenchats, gerade auch von Strafverfolgungsbehörden. Und wahrscheinlich haben wir es eher mit einem Effekt zu tun, dass wir eben die Dunkelfelder beginnen auszuleuchten.
Was für Videos sind Ihnen schon untergekommen?
Oh, eine ganze Bandbreite an erschreckenden Inhalten. Es geht los mit IS-Enthauptungsvideos, wo Menschen wirklich enthauptet werden. Wir kennen ja leider auch alle die dramatischen Fälle von Christchurch Halle, wo der Täter selbst ja multimedial sein Verbrechen dokumentiert und davon dann auch Videos innerhalb weniger Stunden in deutschen Klassenchats landen. Aber auch aus dem Bereich Pornografie, gewalttätige Videos, da gibt's eigentlich nichts, was man nichts findet.
Warum teilen Jugendliche eigentlich solche Videos? Also in der Regel sollte ihnen klar sein, was das für Filmchen sind und dass sie womöglich auch illegal sind.
Ja, sollte ist, glaube ich, das entscheidende Wort in dem Satz. Wenn man es psychologisch betrachtet, gibt es noch ein paar Funktionen, die da ins Spiel kommen. Zu einem kann es sein, ich bekomme so ein Video, ohne es mir gewünscht zu haben, schaue es mir an und bin irritiert. Auch ich mit 13 Jahren habe noch keine stabile Seele und Psyche und könnte Fragen haben. Und ich teile es dann mit Freunden, damit die das Video auch kennen und wir uns gemeinsam darüber unterhalten können. Das könnte eine Erklärung sein. Und natürlich gerade bei Heranwachsenden, das Übertreten der Schwelle zum Erwachsenensein, die kann man dokumentieren, indem man eben auch zeigt, ich habe krasse Inhalte. Leute, guck mal, was ich schon gesehen habe, wo ich Zugang zu habe. Ich bin kein Kleinkind mehr. Und das dokumentiert man dann eben in seiner sozialen Gruppe, indem man solche Inhalte auch anderen zur Verfügung stellt.
Wie bewerten Sie eigentlich das Durchgreifen des Bundeskriminalamts? Also die Razzia und die Beschlagnahmung der Handys und Rechner hat das BKA als präventive Maßnahme bezeichnet, um dafür zu sensibilisieren, dass diese Videos strafrechtlich relevant sein können. Funktioniert das?
Es ist eine wichtige Grundlage. Also prinzipiell begrüße ich es sehr, dass wir auch als Gesellschaft sagen, die Regeln, die wir uns gegeben haben, die gelten eben auch im Internet und wir fangen an, auch die dort nachzuverfolgen. Und ich wünsche mir als Pädagoge aber natürlich, dass es noch einen Schritt weiter hinausgeht und man mit den betroffenen Jugendlichen einen Dialog führen kann, warum das nicht in Ordnung ist, was sie alternativ denn tun können. Nur zu sagen, du hast etwas falsch gemacht, jetzt kriegst du eine Strafe, das glaube ich greift noch zu kurz, aber prinzipiell ist die Energie genau in die richtige Richtung.
Also welche Folgen könnte es haben, wenn man nur sagt, hier dir droht Strafe?
Ja, dass das Verständnis nicht so richtig wächst für die Ursachen. Warum sollte ich nicht ein Video, was ich persönlich vielleicht sogar gut finde, mit anderen teilen, dass man Empathie ausbildet, das kommt nicht nur über Strafen, da braucht es noch etwas mehr dazu.
Was droht denn den Jugendlichen eigentlich für Strafen, wenn sie denn Videos mit illegalem Inhalt über WhatsApp verschicken?
Naja, nehmen wir uns jetzt mal den größtmöglichen Klops an, was auch in dem Beitrag der Aufhänger war, nämlich Verbreitung von Kinderpornografie. Wenn jetzt wirklich ein 14-Jähriger ein kinderpornografisches Material am besten auch noch an Minderjährige weiterleitet, dann ist es rein juristisch gesehen die zur Verfügungstellung von Kinderpornografie an Minderjährige. Und laut Gesetzestext hat das bis zu, ich glaube, 2 Jahren, 3 Jahren oder mehr sogar noch Haftstrafe. Das wird in der Realität nicht passieren, gerade mit 14-Jährigen natürlich nicht. Aber da gibt es durchaus Gesetzespassagen, die eine signifikante Androhung von Strafe mit sich bringen.
Also sollten Eltern auch alarmiert sein, dass ihre Kinder womöglich vorbestraft dann sein könnten?
Definitiv, und es geht ja auch schon früher los mit Beleidigungen etc. Nur weil sie in WhatsApp geschehen, sind sie nicht gleich straffrei. Und auch da beginnt es langsam, dass man mehr hinguckt und auch sich traut, Anzeige zu schalten, die dann verfolgt wird.
Das BKA sagt, die Verbreitung solcher Videos nimmt zu. Woher wissen wir das eigentlich? Weil die Chats sind ja meist privat und kein Schüler würde da einen Erwachsenen reinlassen, oder?
Ja eben, das meine ich ja genau mit, wir wissen gar nicht so genau, was dort passiert, aber wenn immer mehr Menschen über die Probleme in Klassenchats reden und Eltern und Kinder mehr den Mut haben, auch kritische Inhalte nicht einfach hinzunehmen, sondern über die Schulleitung oder direkt an die Polizei Meldungen zu machen, dann kommt bei der Polizei natürlich auch vermehrt an, hier gibt es Probleme. Und ich glaube, das war vor 2, 3 Jahren einfach noch nicht so oft der Fall und deswegen sind wir jetzt in der Lage, besser zu verstehen, was auch wirklich an unpassenden Inhalten in unseren Klassenchats geteilt wird.
Nun gehen Sie ja in die Schulen und bringen Schülern bei, wie man sich ordentlich in solchen Klassenchats verhält. Wie wäre das denn oder wie ist es in solchen Klassenchats? Wie geht es dazu, wenn es solche Regeln nicht gibt? Gibt es überhaupt Regeln? Gibt es einen Administrator?
Einen Administrator gibt es und oft ist es der, der als erstes die Idee hatte, komm, wir machen einen Klassenchat. Und es ist kein demokratisch gewählter aufgrund seiner Vertrauensstrukturen oder ähnliches. Klassenchats werden von Schulen ja nicht aktiv begleitet oder anmoderiert. Das sind erstmal Eigeninitiativleistungen von den Schülern. Und dann gibt es oft die Konstellation, dass es einen Klassenchat gibt, wo auch die Lehrkraft, wenn sie denn wollte, mitmachen dürfte. Und dann gibt es natürlich nochmal einen zweiten Klassenchat ohne die Lehrkraft. Und da gibt es eine große Spannbreite. Manchmal sind die relativ nett noch. Das sind dann gerade so in der Grundschule. Dann geht es dann eher darum, sozial beisammen zu sein, vielleicht ein paar Witze zu machen, eventuell sich auch die Hausaufgaben für den Folgetag zu zeigen. Aber es gibt natürlich auch Klassenchats, die sind ziemlich wild. Da werden Leute rausgeworfen nach eigenem Ermessen des Admins, weil er die heute nicht so mag. Da wird es mit Beleidigungen um sich geworfen oder auch allein die Anzahl an Nachrichten. Ne? Wenn wir unseren Kindern und Jugendlichen nicht aufzeigen, wie man im Gruppenchat sinnvoll kommuniziert, dann gibt es da eine Spamwelle. Also am Anfang schreibt auch wirklich jeder guten Morgen, wie geht es euch? Und wenn sie das mit 30 multiplizieren, dann ahnen sie ja, welche Berge an Nachrichten da zusammenkommen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, in der Grundschule gibt es auch schon solche Klassenchats. WhatsApp ist aber offiziell erst ab 16. Wie kommt das, dass auch deutlich jüngere Kinder über WhatsApp kommunizieren?
In den AGBs ist es ja so formuliert, dass bei Einverständnis der Eltern die Kinder die Geräte auch nutzen können. Und was mein persönlicher Eindruck ist, dass es da mehrere Fälle gibt. Entweder es läuft idealtypisch, das Kind meldet den Eltern, ich habe den Wunsch nach dieser App, ich will das machen. Die Eltern überlegen und dann sagen sie, ja, machen wir oder machen wir nicht. Und diese Spielregeln gelten. Dann gibt es Kinder, die machen einfach und den Eltern ist es herzlichst egal. Und manchmal ist die Dynamik auch andersrum, dass die Eltern sofort dem Kind diverse Apps installieren, weil die Eltern selbst Zugriff auf das Kind haben wollen über diese Apps.
In der 5. Klasse nutzen heute 90% der Schülerinnen und Schüler WhatsApp. In der 5. Klasse ist man, ich würde mal über den Daumen sagen, 10?
Ja.
Können 10-Jährige überhaupt die Medienkompetenz haben, um verantwortungsvoll mit solchen sozialen Netzwerken umzugehen?
Ja, ich will es nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht übergroß. Es braucht mehr als einfach biologisches Alter. Es geht ja auch um die Reflexion von Verantwortung für Dritte. Wie gehen wir gemeinsam in solchen Kommunikationsräumen um? Und da fehlt es bei vielen Jugendlichen an der Begleitung zu Hause oder auch in der Schule.
Aber ein Mindestalter würden Sie jetzt nicht festlegen wollen?
Ich bin da überhaupt kein Freund von. Ich müsste dann ja kommen mit sowas wie 12 Jahre, 111 Tage, 18 Stunden und 4 Sekunden. Dann ist man alt genug, um WhatsApp verantwortlich nutzen zu können. Und das geht nicht. Da gibt es so große Spannbreiten in der Entwicklung eines Kindes. Das kann man nicht nur mit dem biologischen Alter festmachen, obwohl sich das natürlich ganz viele Eltern wünschen. Sondern Eltern sind die einzigen Personen, die einschätzen können, ist mein Kind reif genug, verantwortungsbewusst, weiß es auch, dass es bei Problemen immer zu mir kommt und sich nicht versucht, selbst zu helfen. Das sind alles Faktoren, die können nur Eltern selbst beurteilen.
Die Welt wird immer digitaler. Wir kaufen im Netz ein, wir lesen Nachrichten online, wir kommunizieren über soziale Netzwerke oder Instant-Messenger-Dienste wie WhatsApp. Digitale Medienkompetenz muss man aber lernen. Einer, der Schülern, Eltern und Pädagogen den verantwortungsvollen Umgang mit digitaler Kommunikation beibringt, das ist mein heutiger Gast, Gregory Grund von der Organisation Digitale Helden. Herr Grund, Sie haben es vorhin gesagt, jungen Menschen ohne Medienkompetenz ein Smartphone in die Hand zu drücken, sei so, als würden Sie jemandem ohne Führerschein ein Auto geben und sich dann wundern, dass er damit vor die Wand fährt. Aber sind junge Menschen im Umgang mit digitalen Medien nicht schon viel weiter als Erwachsene? Man nennt sie ja auch gerne Digital Natives.
Ja, das ist eine etwas naive Unterstellung, dass nur weil man jung ist, man auch gleich medienkompetent ist. Das könnte man allerhöchstens auf so eine Art von Klickkompetenz vielleicht beziehen, weil Jugendliche mutiger sind und schneller in die Auseinandersetzung mit Geräten kommen und scheinbar auch besser die Bedienung beherrschen. Wenn man sich aber anschaut, was wirklich fundierte Untersuchungen über Deutschlands Schüler sagen, da gab es gerade vor 2-3 Wochen eine Veröffentlichung zu den Kompetenzniveaus der deutschen Achtklässler. Und da wird zum Beispiel gnadenlos offengelegt, dass wir in Deutschland ein Viertel an Jugendlichen haben, die wir als digitale Analphabeten bezeichnen müssen. Die können nicht viel mehr als eine E-Mail aufmachen und einen Link bei Google anklicken. Und das sind sehr bedenkliche Entwicklungen, wenn wir uns allen klar machen, wie zentral eine Medienkompetenz ist, um zukünftig in der Gesellschaft partizipieren zu können.
Die haben trotzdem Handy, oder?
Ja, das ist nicht zwingend ein Widerspruch. Sie haben nur kein Verständnis dafür, was dieses Gerät wirklich für eine Magie hat, was dort passiert, wie Algorithmen funktionieren, wohin Daten aus Apps abfließen, was damit passiert. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wie man wirklich, ja, das ist ein bisschen wie ein funktionaler Analphabet. Jemand, der nicht lesen und schreiben kann, kommt trotzdem mit ein paar kleinen Tricks durch den Alltag halbwegs durch und wird aber nie die Chance haben, besondere Bereiche zu durchdringen. Und genau das Beispiel sehen wir dann auch bei der Medienkompetenzverteilung bei deutschen Schülern leider.
Wenn die Medienkompetenz so breit gefächert ist in Deutschland, woran liegt das, dass junge Menschen so unterschiedlich befähigt sind, mit digitalen Medien umzugehen?
Weil es extrem unterschiedliche Lernchancen gibt. Mein Elternhaus ist maßgeblich dafür entscheidend, wie medienkompetent ich werde. Wenn ich Eltern habe, die selbst schon eine gewisse Kompetenz haben und bereit sind, in meine Begleitung zu investieren, dann habe ich sehr gute Chancen. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Elternhäuser, wo diese Medienkompetenz noch nicht gewachsen ist. Und da fällt es natürlich schwer. Dann bleibt der Rettungsanker Schule. Und auch hier haben wir es natürlich mit einer gewissen Glückssache zu tun. Wir haben 16 Bundesländer, die haben teils sehr unterschiedliche Ansätze, wie sie auch der Herausforderung Medienbildung begegnen. Da ist es teilweise von Einzelinitiativen von engagierten Lehrkräften abhängig, weil es noch sehr wenig curriculare Abbildung gibt, also Fächer. Und da beginnt Deutschland erst langsam. langsam aufzuholen, was auch die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften angeht, was auch die Infrastruktur an deutschen Schulen angeht. Da ist noch sehr, sehr viel zu entwickeln.
Was bedeutet eigentlich Medienkompetenz? Also um in der Analogie zu bleiben, beim Führerschein lerne ich die Verkehrsregeln und wie ich sie anwende. Was muss jemand lernen, bevor er sich im digitalen Datenverkehr verantwortungsvoll bewegen kann?
Ich finde, es ist extrem wichtig zu verstehen, mit wem wir alles interagieren. Das heißt auch, welche Eigeninteressen Anbieter von Apps wie WhatsApp, Instagram etc. haben, warum wir deren Service kostenlos nutzen, was wir dafür anbieten, was wir auch über unsere Freunde und Familie an Informationen mit anderen teilen und was damit dann angestellt werden könnte. Und da gibt es natürlich auch noch ein paar reine Anwendungsbeispiele, dass ich als Nutzer eine App auf viele verschiedene Arten nutzen kann. Und es gibt immer eine sehr simple Nutzungsweise und dann geht es schon in die Richtung kreative Hacks. Was kann ich mit einem Programm selbst noch tun? Und eine richtig gute Weiterentwicklung von Medienkompetenz wäre natürlich, wenn ich selbst in der Lage bin, solche Programme auch zu schreiben und zu entwickeln, also auch Mediensysteme weiter zu verändern, sodass sie meinem eigenen Nutzen besser entsprechen.
Und Medienkompetenz im Zusammenhang mit den krassen Inhalten, über die wir vorhin gesprochen haben, die verteilt werden, ohne groß drüber nachzudenken. Was raten Sie Eltern? Wie kann ich erkennen, ob mein Kind schon so weit ist?
Na, ich würde dem Kind immer die Frage stellen, begleitend, was passiert denn bei euch, worum geht es, was werden da für Inhalte geteilt, oder auch mal die Frage zu stellen, hast du schon mal etwas gesehen, was dich erschreckt hat, weil das werden die Kinder ungern den Eltern mitgeben bei der ersten Frage, aber wenn man den Kindern aufzeigt, ich bin daran interessiert, dich zu unterstützen, du musst auch keine Angst haben, dass ich dir dann dein Smartphone wegnehme und du es erst mit 18 wiederkriegst, wenn mal ein krasser Inhalt bei dir drauf war, sondern ich will dir einfach helfen, damit besser umzugehen, dann kommen die Kinder mit der Zeit auch über diese Vertrauensbrücke. Und es ist also wichtig, den Kindern aufzuzeigen, wenn du solche Inhalte hast, dann kannst du die entweder melden, warnen die anderen, aber verschick sie bloß nicht weiter. Und das sind so ein paar Grundlagen, die sollte man gemeinsam mit den Eltern entwickeln.
Jetzt haben Sie genannt, die Eltern sind mitverantwortlich dafür, Medienkompetenz zu vermitteln. Die Schule steht in der Pflicht. Ist es auch Aufgabe zum Beispiel des Leiters der Feuerwehrgruppe oder der Theatergruppe?
Naja, es betrifft uns ja wirklich alle. Und wenn ich als Feuerwehrgruppe WhatsApp als Kommunikationskanal nutze, dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn ich auch selber als Leiter ein paar Infos und Anregungen für ein korrektes Verhalten mitgeben kann. Aber da sind wir alle miteinander gefordert gesellschaftlich. Smartphones gibt es jetzt knapp 12 Jahre, WhatsApp noch kürzer und es ist so dominierend in unserem Alltag und wir verständigen uns darüber zu wenig. Ich kriege aus allen Ebenen mit, dass Mitbürger genervt sind von WhatsApp, seien es die Elterngruppe in der Kita, seien es der Sportverein oder sonst irgendwie. Aber dass man sich zusammensetzt und überlegt, was machen wir denn besser oder gibt es vielleicht sogar Alternativen zu WhatsApp, das passiert zu wenig.
Eine Möglichkeit, wie Sie jungen Menschen helfen, medienkompetenter zu werden, ist das Mentorenprogramm der digitalen Helden. Wie funktioniert das?
Die Idee ist ziemlich simpel. Die Schulen, die bei uns mitmachen, bilden eigenständig in einem AG- oder Wahlpflichtunterricht Schüler der 8. und 9. Klasse aus zu digitalen Helden. Und diese werden Multiplikatoren, die gehen dann nämlich in die 5. und 6. Klassen an ihrer Schule und berichten ganz glaubwürdig von den Erfahrungen, die sie schon gemacht haben. Die Apps, die sie benutzt haben, was da super cool ist, was Spaß macht, aber eben auch, welche Punkte für Ärger sorgen könnten und wie man sie am besten umgeht. Und dieses Prinzip ist sehr wirkungsvoll, weil wir haben es mit einem Schneeballeffekt zu tun. Also wir können groß multiplizieren und vor allen Dingen ist die Vermittlung super glaubwürdig. Ich als 10-Jähriger höre mir gerne an, was vielleicht der 12-13-Jährige zu erzählen hat. Ich glaube ihm, dass er die gleiche Sprache spricht, die gleichen Erfahrungen hat und dass er mir einen Tipp geben kann. Und das ist was anderes, als wenn ich als Erwachsener vor eben den 10-Klässlern stehe.
Was für Rückmeldungen bekommen Sie von den Mentoren? Also was berichten die, was zu Stress im Klassenchat zum Beispiel führt? Das müssen ja nicht immer die krassen Gewaltvideos sein.
Nein, gar nicht. Wir dürfen auch nicht unterschätzen, wie wichtig so ein Klassenchat als soziale Abbildung ist. Ich als 5-Klässler habe meine Peergroup, das ist meine Klasse, und die ist jeden Tag wichtiger für mich, weil ich mich ja auch von meinen Eltern lösen will. Und wenn ich dann im Klassenchat bin und werde da aus einem nichtigen Anlass rausgeworfen, dann tut mir das emotional verdammt weh. Ich zweifle nämlich an mir und an meiner Berechtigung, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und das heißt, es geht nicht immer immer nur um irgendwelche Gewalt- und Pornovideos, um Gottes Willen. Es geht wirklich um das soziale Miteinander. Wissen Sie, wie schmerzhaft das sein kann, wenn in einem Klassenchat einer einen doofen Witz über mich macht und die halbe Klasse Lachsmilies hinterher schickt? Da fühle ich mich wirklich ausgelacht im Mittelpunkt. Das ist keine Trennung zwischen virtuell, das ist ja nur auf dem Handy, das ist ja gar nicht echt, das tut gar nicht weh. Die emotionale Wirkung ist 1:1 dieselbe, wenn nicht teilweise sogar noch schlimmer durch die Isolation.
Aber Herr Grund, das gab es ja auch in der analogen Welt schon immer. Also dass auf dem Schulhof Einzelne ausgeschlossen wurden, gemobbt wurden, gehänselt wurden, dass es vielleicht sogar Gewalt gab. Was ist daran eigentlich anders, wenn das jetzt in sozialen Netzwerken stattfindet?
Ja, vollkommen richtig. Ich glaube, Mobbing gab es auch schon. Da haben wir noch in Höhlen gewohnt und haben dann einen rausgeworfen, den wir nicht mehr in der Gruppe haben wollten. Aber Sie haben vollkommen recht. In der digitalen Welt ist Mobbing qualitativ viel bedrohlicher für mich als Betroffener. Das hat damit zu tun, dass die Inhalte eben auch nicht mehr flüchtig sind. Wenn mir auf dem Schulhof jemand eine Beleidigung hinterherruft, dann löst sich die Schallwelle auf. Dann gehe ich nach Hause und habe da einen geschützten Raum, in dem ich eben dieser Beleidigung nicht mehr ausgesetzt bin. Wenn die Sachen online sind, dann sind die rund um die Uhr, haben ein viel größeres Publikum und sind vielleicht auch in 10 Jahren noch, wenn meine zukünftigen Schwiegereltern mal gucken, was das für ein Junge denn so ist, noch auffindbar. Und das sind also ganz andere Wirkungslogiken, die auf mich einwirken.
Schüler, Eltern und Pädagogen sollen verantwortungsvoll und mündig an der digital vernetzten Gesellschaft teilnehmen und sie gestalten. Das, Herr Grund, ist die erklärte Intention der digitalen Helden. Schon vor 6 Jahren haben Sie das gemeinnützige Start-up-Unternehmen mit 2 Mitstreitern gegründet. Was war damals der Anlass?
Es gab großen Bedarf. Wir waren umzingelt von Leuten, die auf der Suche nach Orientierung waren und nach einem Konzept, was sich wirkungsvoll ausbreiten lässt. Und da haben nicht nur wir drei, sondern engagiert mit zum Beispiel auch hier aus Frankfurt dem präventiven Jugendschutz, mit freien Medienpädagogen wie Angelika Beranek und Beate Kremser gemeinsam überlegt, mit welchem Konzept können wir an Schulen etwas weiterentwickeln, ohne auch uns selbst in die Abhängigkeit zu Schulen zu bringen. Und deswegen haben wir ja nach einem Peer-Education-Ansatz gesucht, also wo Jugendliche selber in die Verantwortung genommen werden und multiplizieren. Und da gab es damals, als wir angefangen haben, auch konkret den Fall rund um iShare Gossip. Das war eine Plattform, die hat dazu aufgerufen, anonym Gerüchte und Lästereien über Mitschüler zu teilen. Und das war 2010 so das erste Mal, dass in der großen Öffentlichkeit das Thema Cybermobbing auch auf Schulleiterebene diskutiert wurde. Und da war klar, wir müssen etwas tun, wir können die Jugendlichen nicht alleine lassen mit der digitalen Welt.
Wie viele digitale Helden haben Sie in den vergangenen 5 Jahren ausgebildet? Also wie viele Schülerinnen und Schüler sind bundesweit im Einsatz für Sie?
Das ist eine spannende Zahl. Das können wir uns gerne mal Stück für Stück anschauen. Wir haben in diesem Schuljahr 162 Schulen, die aktiv mit dabei sind. Und die bilden so im Schnitt zwischen 6 und 20 digitalen Helden aus. Und wenn Sie das multiplizieren, dann kommen wir also schon auf eine Zahl, die ganz stattlich ist. Und der eigentliche Hebel, der beginnt dann ja nämlich erst. Diese ausgebildeten digitalen Helden, die gehen dann an die 5. und 6. Klassen der eigenen Schule. Und wenn wir also die Schulanzahlen multiplizieren mit vielleicht 150 für die erreichten jüngeren Schüler, dann kommen wir da auch eben auf 162 mal 150. Und das sind schon mal, wie ich finde,
Kopfrechnen, dass ich das jetzt mal schnell rauskriege. Aber es sind auf jeden Fall viele.
Ja, haben Sie nicht gemerkt, wie ich elegant diese Klippe versuche zu umschiffen?
Nein, also es ist ein Schneeballsystem.
Exakt. Und das ist auch, glaube ich, die einzig wirklich gangbare Alternative, weil wir einen flächendeckenden Bedarf haben, aber eben keine flächendeckende Ausstattung mit Schulpsychologen, mit Medienpädagogen, mit Schulsozialarbeitern und auch in der Lehrkräfteausbildung noch nicht so weit sind. Und ich sage Ihnen auch, es ist toll zu sehen, wenn ein Schüler mit 13, 14 Jahren angesprochen wird, du, digitale Themen, du kennst dich doch aus, du kannst anderen helfen, willst du das nicht machen? Und da sehen wir so eine große Begeisterung, sich wirklich für die Gemeinschaft zu engagieren, andere Unterstützung anbieten zu können, dass wir fest davon überzeugt sind, dass das auch für unsere Gesellschaft als Ganzes gut ist, wenn junge Leute früh die Erfahrung mit Ehrenamt machen. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Konstrukt sehr vielversprechend.
Sie bieten auch Webinare an. Wem bringen Sie da was bei?
Ja, sehr richtig. Die Webinare richten sich jetzt weniger direkt an die Schüler und Schülerinnen, sondern an Eltern und Lehrkräfte. Wir haben zum Beispiel nächste Woche Donnerstagabend ein Webinar zum Thema das erste Smartphone. So kurz vor Weihnachten macht das ja auch Sinn. Und da geben wir in einer Stunde einen kurzen Überblick über die wichtigsten Fragen, die man sich als Elternteil stellen sollte, bevor man ein Gerät anschafft. Und vor allen Dingen, was sehr, sehr schön ist, die Eltern können uns in diesem Webinar auch über den Chat Fragen stellen. Es gibt also auch einen Austausch der Eltern untereinander.
Diese Webinare bieten Sie sogar kostenlos an. Für die Mentorenprogramme wiederum übernehmen die Schulen aber auch nur zum Teil die Kosten. Wie finanzieren Sie sich?
Ja, wir sind eine gemeinnützige GmbH und haben das Glück, dass wir für unsere Vision starke Partner gefunden haben. Also diverse Stiftungen oder auch Stellen des Bundes oder des Landes, die sagen, die Aufgabe, die ihr übernehmt, die ist so wichtig, das finden wir unterstützenswert. Wir glauben auch an das Konzept. Und das führt eben zur Situation, dass wir solche Angebote wie ein Webinar umsonst anbieten können oder auch das Mentorenprogramm für Schulen. Der Eigenbeitrag ist deutlich niedriger als die realen Kosten, die wir damit haben. Und das wollen wir dann Stück für Stück auch weiterentwickeln und schauen, wie können wir vielleicht auch die Eltern noch Angebote machen für einen kleinen Eigenbeitrag, der dann noch weiterführt. Aber momentan werden wir sehr stark unterstützt und ich hoffe auch, dass das noch viele Jahre hält.
Das hoffe ich auch. Es gibt eine Studie namens ICLIS, International Computer and Information Study, die alle 5 Jahre vergleicht, wie kompetent Achtklässler mit digitalen Medien umgehen. Und man staune, wahrscheinlich nicht, die deutschen Schüler schneiden dabei nur mittelmäßig ab. Was wird denn in anderen Ländern wie zum Beispiel Dänemark anders gemacht, dass dort Schülerinnen und Schüler deutlich medienkompetenter sind?
Da haben wir eine ganz andere Ausgangsvoraussetzung. Dänemark als Land ist A, natürlich ganz deutlich kleiner als Deutschland. Und was aber der Kernunterschied ist, wir haben, glaube ich, mit einer zentralen Überzeugung zu tun, dass wir hier schnell und nachhaltig handeln müssen. Es gibt in Dänemark eine ganz andere Ausstattung der Schulen mit so etwas wie WLAN oder auch Geldern für Hardware. Es wird ganz anders auch in die Ausbildung von Lehrkräften eingegriffen, beziehungsweise die Curriculas erweitert, dass die digitale Auseinandersetzung auch für die Unterrichtsgestaltung eine gewünschte Weiterentwicklung ist. Wir haben ja noch gar nicht über didaktische Möglichkeiten im Unterricht gesprochen, sondern nur über das Aufklären, über Medienbildung. Und da ist in Dänemark ein ganz anderes Bewusstsein. Und man hat den Eindruck, es geht von oben nach unten in die Schulen in einem klaren Konzept. Und in Deutschland auch mit dem Föderalismus, 16 Bundesländer mit 16 eigenen Konzepten, da ist die Umsetzungsgeschwindigkeit eine ganz andere.
Man hört Ihnen an, wie engagiert Sie bei diesem Thema sind. Ich weiß, Sie haben selber keine Kinder. Was motiviert Sie?
Mich motiviert es, eine Zukunft zu schaffen, in der jeder die Chance hat, ein mündiger, selbstständiger Bürger in der Gesellschaft zu sein und sich entfalten zu können. Meine Sorge ist, dass wir wirklich einen großen Anteil an Jugendlichen haben, die mit dem Internet etwas Negatives verbinden, entweder weil sie eben selbst schlechte emotionale Erfahrungen machen oder später im Leben auch nicht mehr teilhaben können werden an gesellschaftlichen Prozessen, was politische Meinungsbildung angeht, was vielleicht auch Kauf und Konsum angeht. Und ich glaube, da tut sich gerade eine Kluft auf und die möchte ich möglichst gering halten.
Was wünschen Sie sich akut in der kürzesten nächsten Zeit, damit Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Pädagogen medienkompetenter werden?
Oh, das ist eine super gute Frage. Also ich wünsche mir ein gemeinsames Bewusstsein von Eltern und Schulen, dass die Digitalisierung per se keine Bedrohung ist. Das ist mir auch ganz wichtig zu betonen, wenn wir jetzt nämlich eher ein bisschen über die Schattenseiten sprechen. Ich bin ein Riesenfan vom Internet und denke, das ist eines der wertvollsten Werkzeuge, die wir als Menschen jemals in der Hand hatten. Und da wünsche ich mir die gemeinsame Perspektive zu entwickeln, auch die Potenziale. Und das geht eben nur, indem wir auch in Schulen entsprechende Bildungskonzepte mit der entsprechenden Ausstattung verankern und indem wir auch Eltern ein lebenslanges Lernen ermöglichen, was sich dann auf die Kinder überträgt.
Nun ist die Digitalisierung ja kein Prozess, der auf absehbare Zeit abgeschlossen wäre. Also kommen auf die digitalen Helden auch immer noch neue Aufgaben zu?
Ja, selbstverständlich. Wir sind quasi jeden Tag am Überlegen, ob das, was wir tun, wirklich hilft, die Probleme, die real an Schulen existieren, zu lösen. Und wir haben in unserer kurzen oder halbkurzen Zeit der Existenz schon mehrere Konzeptanpassungen, inhaltliche Schwerpunkterweiterungen gehabt, weil die Dynamik in der digitalen Welt wirklich unvergleichlich ist.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg für die weitere Arbeit und dass Ihre Wünsche, ist ja bald Weihnachten, dann auch in Erfüllung gehen.
Herzlichen Dank.
Der Medienpädagoge Gregory Grund von den Digitalen Helden war heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank dafür. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und für die Technik war Thomas Lenzen verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.